Deutschlandfunk Nova ab 21.
Heute mit Theresa Nehm.
Hallo, na? Habt ihr heute schon jemanden verurteilt, euch über jemanden aufgeregt oder geschämt? Das geht gerade nämlich schneller, als man denkt. Im Park sieht man drei Menschen nah beieinander spazieren oder eine Gruppe von Jugendlichen spielt Fußball und der Gedanke, der ist dann ganz schnell da. Die halten sich nicht an die Regeln und man verurteilt das. Und deshalb sprechen wir in diesem Ab 21 Podcast auch darüber, warum wir verurteilen, vielleicht sogar denunzieren und warum wir uns unbedingt besser fühlen müssen als andere, weil das hängt damit zusammen. Und das ist ja nicht erst seit Corona so, also gerade was das Verurteilen und Shaming betrifft, das ist etwas, womit InfluencerInnen täglich zu tun haben und einer hat das gerade zum täglichen Unterhaltungsprogramm gemacht, also das Shaming von Influencerinnen, Oliver Pocher. Er postet Videos, in denen er sich über sie echauffiert, weil sie seiner Meinung nach in dieser Krise falsch mit ihrer Reichweite umgehen.
Wir wären jetzt auch lieber in Dubai, weil da ist das Wetter schöner. Und ich meine, ich habe heute noch einen Streamingdienst beworben, weil mir das Ganze am Arsch vorbeigeht. Also von daher haben wir alles richtig gemacht und spätestens, wenn wir eine Herz-Lungen-Maschine brauchen, werden wir merken, dass wir im richtigen Ort Urlaub gemacht haben. Und bleibt einfach gesund und bleibt dran, denn ich habe noch ganz viele Werbepartner, die ich unterbringen muss.
Fast täglich postet er so ein Video und seine Roast-Opfer, die bekommen inzwischen vermehrt Hassbotschaften. Über den schmalen Grat zwischen berechtigter Kritik und Mobbing im Netz spreche ich jetzt mit Luisa Dellert. Sie ist selbst Influencerin mit über 380.000 FollowerInnen. Und Luisa, du hast dich geäußert zu Pocher und dein Post beginnt so. Ja, I know, man muss sich nicht in alles einmischen und es gibt mit Abstand wichtigere Dinge. Warum hast du dich dann trotzdem eingemischt?
Ich fand die ersten Postings von Olli Pocher ganz unterhaltsam und finde jetzt auch immer noch ab und zu seine Videos ganz lustig und finde ja an sich ist auch gut, dass er auf das Thema aufmerksam macht. Das ist richtig und wichtig und jeder, der halt öffentlich etwas postet, muss auch damit rechnen, dass man Kritik bekommt. Ab dem Zeitpunkt, ab dem er aber den Jan Like in seinen Livestream geholt hat, war ich da einfach sehr enttäuscht und sehr verwundert darüber, weil ich glaube, dass Oliver Pocher eigentlich ein sehr intelligenter Mann ist und auch eigentlich wissen müsste, was Jan Like schon alles gemacht hat und wie er mit Menschen im Internet umgeht. Und das hat für mich überhaupt nicht gepasst und deswegen habe ich dann dieses Posting hochgeladen.
Findest du trotzdem, was Pocher da macht? Also findest du das wirklich gut und kannst damit leben? Und ist es wirklich mit Jan Like, dass du sagst, das geht gar nicht? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Oder macht auch Pocher teilweise Bemerkungen, wo du sagst, ey, das muss nicht sein?
Natürlich macht auch Olli Pocher auf jeden Fall Bemerkungen, die nicht sein müssten und meiner Meinung nach auch nicht sein dürfen. Und man muss natürlich auch immer nochmal im Hinterkopf behalten, Oliver Pocher ist in der Comedian-Szene bekannt und verdient da sein Geld mit. Und er hat das ja schon immer so gemacht, dass er sich über Menschen und Lebensstile und ja Privatleben lustig macht, damit er dann damit Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht auch in den Medien steht. Und jetzt war es eine lange Zeit Wendler, mit dem er dann zusammen mit seiner Produktionsfirma auch eine Show umgesetzt hat. Und jetzt sind es eben die Influencer und Influencerinnen. Das ist ein Geschäftsmodell von ihm. Das entschuldigt nicht, dass er manchmal auch über die Stränge schlägt. Aber mir ist tatsächlich wichtiger nochmal zu sagen, dass Dinge wie ein Like, der wirklich ausfallend wird, der beleidigend, also wirklich richtig beleidigend wird, durchs Handy symbolisch auf Frauen spuckt, dass so einer keine Bühne verdient hat und auch nicht von einem Olli Pocher.
Mhm. Pocher hat ja damit auch so ein bisschen angefangen, weil er in Verbindung bringt, wie InfluencerInnen sich auch über Corona äußern und ja, dass sie da teilweise dann vielleicht doch noch irgendwas vermarkten nebenbei. Das kritisiert er ja auch in diesen Videos. Findest du, dass jetzt die Krise, dass wir vielleicht zu Hause eingesperrt sitzen, es auch für uns noch ein bisschen einfacher macht, anderen irgendwie so negativ anderen negativ zu bewerten oder Hass entgegenzubringen?
Ja, wir haben natürlich mehr Zeit, seitdem wir jetzt alle zu Hause sind und können mehr nachdenken, können uns mehr anschauen. Und ja, vielleicht ist uns dann auch manchmal langweilig und dann kritisiert man noch viel, viel schneller. Influencerinnen haben ihre Daseinsberechtigung. Dieses Modell des Geldverdienens gibt es nun mal. Und ob sie jetzt die Rabattcodes in der Corona-Zeit oder außerhalb der Corona-Zeit raushauen, macht ja irgendwie dann auch keinen Unterschied mehr, aber ich finde es okay, dass er darüber spricht und dass man darüber auch reden muss, was vermarkten denn da Influencer und Influencerinnen? Also das kann man schon kritisieren, auf jeden Fall. Und da sollte man auch kritisch nachfragen, weil das natürlich eine ganz junge Zielgruppe ist, die diese Dinge kauft und auch das oft glaubt. Aber dass an sich Werbung gemacht wird, das finde ich total legitim, denn auch ein Olli Pocher verdient ja jetzt auch sein Geld mit seinem Podcast und mit vielen anderen Dingen auch während der Corona-Zeit.
Ja, und macht jetzt das, was er vielleicht auf der Bühne machen würde bei Instagram mit diesen Videos.
Richtig.
Ne? Gehört das vielleicht bei InfluencerInnen auch so ein bisschen dazu, dieses Risiko, dass man eben bewertet wird, dass man verurteilt wird und dass es da teilweise richtig hässlich werden kann?
Ja, auf jeden Fall. Also sobald man sich dafür entscheidet, ein öffentliches Leben zu führen in den sozialen Medien, dass man da viel von sich teilt, dass man dadurch seinen Alltag die Leute mitnimmt, muss man immer daran denken, dass man beurteilt werden kann und 1000%ig auch beurteilt wird. Und dass das zum Teil nicht nur konstruktiv ist, sondern dass, wenn man 300.000 verschiedene Menschen auf seiner Seite hat, die natürlich am liebsten alle gerne möchten, dass man so lebt, wie sie das gerne hätten. Und da kann dann auch natürlich oft mal das Ganze in Beleidigungen und Mobbing dann umschlagen oder auch in einen Shitstorm, den man bekommt.
Du hast ja selbst so einen Shitstorm erlebt nach einer Crowdfunding-Aktion für eine Bahncard 100. Was ist da passiert?
Ja, ich habe die Bahncard mir damals geholt oder mit meiner Community darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, hey, gerade diese politischen Interviews, die ich führe und dafür nach Berlin fahre, um sie dann zu veröffentlichen, also diese politische Arbeit, die ich gemacht habe, da brauchte ich Unterstützung. Also es ging nicht darum, jetzt für Veranstaltungen diese Bahncard zu benutzen, sondern wirklich explizit um diese politische Arbeit. Und das wurde halt von den Medien total zerrissen, falsch aufgenommen, auch von einem Jan Like total durch den Kakao gezogen. Und dann waren das 2 Wochen, die da wirklich heftig und schlecht über mich geredet wurde. Und ich war dann auch ja die Zeit weg und bin von der Bildfläche irgendwie verschwunden und danach aber da gestärkt wieder rausgekommen. Und sollte mir sowas jetzt nochmal passieren, bin ich einfach inzwischen so stark, dass ich sage, okay, das ist eure Meinung und ich habe meine und daran halte ich auch fest.
Das ist es natürlich ein Extrembeispiel mit dem Shitstorm. Hast du noch irgendwie andere Erfahrungen sammeln müssen, wo du ja verurteilt wurdest als Influencerin?
Ja, sowas kommt wöchentlich vor, würde ich sagen, wenn nicht vielleicht sogar täglich bei manchen. Also bei mir ist es 1-2 Mal die Woche, wenn ich ein Bild von mir hochlade, auf dem ich einen Baumwollschlüpfer zum Beispiel anhabe, ein ganz normales Oberteil, ein Pulli und gerade singend in meine Bürste kreische, dann kriege ich da auch dann auf jeden Fall Kommentare wie geht gar nicht und man zeigt sich nicht so freizügig und Bitch. Also da kommt immer ganz viel irgendwie zusammen, was man bekommt und ja, am besten ist einfach, man ignoriert sowas, man geht da gar nicht so krass drauf ein und macht einfach sein Ding halt weiter, weil man kann es eh nicht jedem recht machen.
Du warst ja früher Fitness-Influencerin und heute, hast du ja schon gesagt, sprichst du eher über Politik und Umwelt. Hast du da einen Unterschied gemerkt, wie du verurteilt wirst?
Ja, früher war es eher so auf die äußerliche Schiene, das gerade da, wo ich noch nicht so schlank und durchtrainiert war, mir gesagt wurde, Mensch, du siehst dick aus oder du fettes Stück. Und als ich dann mal meine Zellulite gezeigt habe, wurde ich auch da dann schon ziemlich krass angegriffen. Und jetzt im politischen und nachhaltigen Bereich ist es eher so, dass man auf eine andere Art und Weise beleidigt wird. Weil da geht es um Meinung, da geht es um Haltung, um Werte. Und da ist es noch mal emotionaler, weil da die Meinungen natürlich noch mal viel mehr auseinandergehen und man sich da noch viel, viel mehr anhören muss.
Bist du vorsichtiger geworden durch deine Erfahrung?
Nein, ich bin nicht vorsichtiger geworden. Ich poste immer noch das, was ich posten möchte, sage auch immer noch das, was ich sagen will. Was ich nicht mehr so krass mache, ist meine Familie zum Beispiel irgendwie auf Instagram zeigen oder thematisieren, weil ich die einfach auch ein bisschen schützen will und nicht möchte, dass die irgendwie zur Zielscheibe oder zum Thema werden. Aber ansonsten bin ich auf Instagram wie immer.
Ja, wenn du ja auch die Öffentlichkeit suchst und dich fotografierst und auch zeigst, wie du lebst, muss man auch einfach damit rechnen, oder? Dass man verurteilt wird oder bewertet wird dafür, was man macht.
Ja, man kann damit rechnen, aber muss man damit rechnen? Also muss man sich das anhören, dass Menschen zu einem sagen, ja, du bist doch selber schuld, du bist halt in der Öffentlichkeit und dann musst du halt auch damit rechnen, dass dich jemand beleidigt. Also ich finde, egal ob im Internet oder nicht im Internet, niemand sollte damit rechnen, beleidigt zu werden, weil das einfach ein Ding ist, das gehört sich nicht. Und das gehört aber inzwischen so zu, ja, so einem Instagram-Social-Media-Kodex, würde ich sagen, dass ohne Beleidigungen gar nichts mehr geht und ohne jemanden anders bewerten. Aber nee, egal ob ich im Internet bin oder nicht, niemand hat das Recht, mich zu beleidigen. Und das muss ich auch eigentlich nicht erwarten, dass das zum Standard gehört.
Du hast aber ja trotzdem gerade gesagt, dass es leider irgendwie zum Standard dazugehört. Wäre es für dich irgendwann Fakt zu sagen, ich verlasse diese Plattform?
Boah, das kann ich nicht sagen. Also nicht aus so einem Grund. Ich würde nicht die Plattform verlassen, weil ich da jetzt beleidigt werde. Das auf gar keinen Fall. Das hätte vielleicht andere Gründe, dass ich sage, okay, irgendwann bin ich wirklich mal zu alt. Irgendwann überholen mich da andere und mich möchte da gar keiner mehr sehen. Oder irgendwann gehe ich vielleicht mal in die Politik oder möchte mich einfach anderweitig nochmal umschauen, was ich so machen kann. Das können Gründe sein, aber nicht, dass ich da beleidigt werde.
Das sagt Luisa Dellert. Sie ist Influencerin und sie ist selbst schon Opfer eines Shitstorms geworden. Dass InfluencerInnen exponiert sind, versteht sie, rechtfertigt aber nicht den Hass und das Mobbing, sagt sie.
Deutschlandfunk Nova.
Wenn es ums Verurteilen geht, dann ja auch ums Bewerten und dann sind wir auch ganz schnell beim Lästern. Und Elena und Max, die lieben das Lästern. In ihrem Klatsch- und Tratsch-Podcast Niemand muss ein Promi sein, ziehen sie regelmäßig über die B- bis Z-Prominenten her. Unfair finden die beiden das jetzt nicht. Von Herziehen würden sie jetzt auch nicht unbedingt sprechen. Das haben sie uns Anfang Januar hier im Ab 21 Podcast erzählt.
Kann man so oder so sehen. Das ist natürlich auch, man beschäftigt sich ja mit den anderen und dann redet man über sie. Das ist ja auch eine Art von Respekt zollen, dass man sich überhaupt mit anderen Menschen beschäftigt.
Und Herziehen ist ja auch die Frage, also was das überhaupt bedeutet. Ne? Also wir sind ja zum Beispiel Menschen, die nicht generell abfällig über die Menschen, die wir da besprechen, reden, sondern wir versuchen ja so ein bisschen die Absurditäten aufzudecken ihres Verhaltens und erfreuen uns auch daran. Also wir haben ja auch Respekt vor den Leuten. Es ist ja nicht so, dass wir die einfach nur fertig machen wollen ohne
auch,
Grund.
Aber auch wollen wir aber das auch machen. Also ich auch.
Lästern hat trotzdem für die beiden auch was Positives.
Ja, oder einfach Aufdecken von Tatsachen. Also wenn man so guckt, was Leute für Schwachsinn reden oder wiederholt, was sie für Schwachsinn reden, dann ist das, finde ich, erstmal nur wissenschaftlich erwiesen daraufhin.
Und es sind ja auch alles Menschen, die sich für die Öffentlichkeit aus freien Stücken entschieden haben. Deswegen ja auch unser Titel Niemand muss ein Promi sein. Das bezieht sich ganz klar darauf, dass wir jetzt niemanden in die Öffentlichkeit zerren, der gar keinen Bock drauf hat, sondern dass es schon auch alles um bewusste Sachen geht von bewussten Menschen, die sich in irgendeiner Art und Weise äußern. Und ja, dementsprechend auch zum Abschuss sich selber freigeben.
Jetzt ist aber schon die Frage, was macht am Lästern so großen Spaß? Weil am Ende tun wir es doch alle.
Habe ich heute auch lange drüber nachgedacht. Also ich glaube, man fühlt sich irgendwie besser auf eine Art, weil jemand anders schlechter ist als man selber. Es ist aber einfach so. Ich habe wirklich darüber nachgedacht. Eigentlich macht man sich
das
in dem Moment...
Das habe ich gar nicht so.
Nee, du bist ja auch ein guter Mensch und ich bin ja auch ein schlechter Mensch. dass man irgendwie in dem Moment denkt, so, der macht was ganz Doofes. Und ich nicht. So.
Ich erfreue mich auf jeden Fall einfach an diesen Geschichten, wie gesagt. Am laufenden Band werden da einfach so absurde Geschichten produziert. Und ich finde das einfach immer wieder toll, dass man denkt, man hat schon alles gesehen und alles gehört. Und auf einmal steht Jan Ullrich mit dem Besenstiel bei Til Schweiger im Garten. Das ist für mich wirklich immer noch so das Aushängeschild von, es kann jederzeit alles passieren. Und das finde ich einfach richtig toll. Das ist quasi so eine Soap, die so länderübergreifend läuft in meinem Leben oder in unserem gemeinsamen Leben auch von Elena und mir, was uns gemeinsam verbindet und wo immer wieder was Absurdes auftaucht, mit dem man nicht gerechnet hat. Tolle Stilblüten entstehen, Zitate, also einfach eine Maschine für Geschichten und für Skurriles. Und das finde ich so toll daran.
Auch wenn sie vieles aufgreifen, eine Grenze gibt es für die beiden und das ist Bodyshaming.
Das machen wir wirklich nicht. Also wir sind da wirklich sehr relativ streng, dass wir auch ganz oft sagen, über die reden wir jetzt nicht, wie sie aussieht. Und wir sagen jetzt nicht, ne, also weil das ist irgendwie doof. Klar, wenn jemand sich jetzt total absurd hinoperiert hat, dann darf man das natürlich auch sagen. Aber wir sind da relativ...
Alles, was Absicht ist, ne?
Ja, alles, was Absicht ist. Und irgendwie, wir haben es auch bislang geschafft, wir machen das jetzt seit 3 Jahren, dass wir noch nie richtig Ärger bekommen haben. Weil wir auch wirklich nicht gemein sind. Das ist eher eine Adelung, wenn wir über die Menschen reden, die bei uns dann vorkommen.
Elena und Max vom Klatsch und Tratsch Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Über das Lästern, über Promis und Menschen, die das Lästern lieben. Das ganze Gespräch könnt ihr übrigens im Ab 21 Podcast über Gossip nochmal nachhören. Der ist im Januar entstanden. Und den findet ihr auf deutschlandfunknova.de oder einfach bei eurem Podcast-Dealer.
Deutschlandfunk Nova.
fragen mich derzeit gerade wirklich viele Leute, ob sie draußen spazieren gehen dürfen, mit einem Freund zum Beispiel, oder sich auf eine Bank setzen dürfen und da lesen dürfen. Also die Verwirrung ist sehr groß. In jedem Bundesland gibt es neue Regeln und wir müssen uns auch daran halten. Und wenn nicht, dann haben wir auch schnell mal das Ordnungsamt oder die Polizei am Hals, weil ein aufmerksamer Bürger uns vielleicht angezeigt hat. Und nicht immer geht es dabei darum, dass jemand ernsthaft besorgt ist um die öffentliche Gesundheit und deswegen anzeigt. Warum Menschen andere denunzieren, darüber spreche ich jetzt mit dem Soziologen und Polizeiforscher Raphael Bär. Herr Bär, um das nochmal zu klären, was oder wer ist ein Denunziant?
Ein Denunziant ist jemand, der andere Menschen meldet, eine Autorität, von der er hofft, dass sie diesen Menschen in irgendeiner Weise bestraft, belangt, sanktioniert. Wichtig ist hier, dass es nicht um die Klärung von Konflikten oder gefährlichen Sachen geht, sondern tatsächlich um eine personorientierte Meldung. Der Denunziant will also, dass jemandem Schaden zugefügt wird und nicht, dass eine Sache geklärt wird.
Ah ja, okay, vielleicht können wir das nochmal an einem Beispiel aufzeigen, was gerade zur Pandemie passt. Also der Nachbar ruft die Polizei, weil nebenan zum Beispiel eine Party gefeiert wird oder weil er vom Haus ein Auto sieht, das ein ortsfremdes Kennzeichen hat. Ist das jetzt eine Gefahrenmeldung?
Das müsste man natürlich im Einzelfall nochmal abklopfen. Aber in der Regel geht von einem geparkten Auto keine unmittelbare Gefahr aus, sodass man das durchaus den Behörden überlassen könnte, da zu kontrollieren. Denn es ist ja für niemanden, für die soziale Umgebung nicht wichtig, ob dieses Auto jetzt da ist. Es ist lediglich ein Verstoß gegen die, und das ist wichtig, neu erlassenen Vorschriften. Bei der Party sieht das schon anders aus. Da kann es durchaus sein, dass sich ein soziales Gefühl regt, die bringen sich selbst in Gefahr. Das muss ich melden. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das Denunziantentum ist. Da würde der Einzelfall wahrscheinlich noch zu befragen sein, zum Beispiel, welches Verhältnis hatten die beiden vorher? Ja, welches Verhältnis hatten die Nachbarn untereinander? Schläft der schon nächtelang schlecht, weil die schon lange Zeit feiern und so weiter? Will der dem mal eins auswischen und sieht jetzt eine günstige Gelegenheit, um nicht persönlich mit ihm in Kontakt zu gehen, sondern die Behörden auf ihn aufmerksam zu machen? Das muss man natürlich nochmal abklopfen. Wichtig ist, dass eigentlich, wenn Sie Menschen fragen, niemand richtig Denunziant sein will. Das ist ein negativ besetztes Wort. Deswegen lassen sich die meisten natürlich was Positives einfallen, weshalb sie das tun. Aber bei genauerem Hinschauen finden wir in allen Krisen, in einer solchen befinden wir uns im Moment, ein wichtiges Phänomen, das nämlich unklar wird, wie man sich richtig verhält. Und dieses Richtigverhalten nutzen bringt eine Menge Menschen hervor, die sich zum Beispiel toll verhalten, loyal, hilfsbereit, kreativ. Es bringt aber auch Verhaltensweisen hervor, die darauf ausgerichtet sind, erstmal für sich das Beste rauszusuchen und dann auch anderen noch eins mitzugeben, was man vielleicht schon lange wollte. Und das ist der typische Denunziant.
Und warum passiert das genau in solchen Zeiten, wo gewisse Regeln vielleicht auch unklar sind, dass dann schneller denunziert wird?
Nun, es gibt unterschiedliche Motive dazu. Eins ist die eigene Angst, dass etwas passiert und dass es Abweichler gibt von der guten Ordnung. Das Zweite könnte sein, dass auch eigene Wünsche nach Abweichung selbst unterdrückt werden und dann die Sanktionslust sozusagen auf den anderen übertragen. Das kennen wir ja aus eigenem Erleben. Ja, wir alle würden auch gerne mal was naschen. Dann sehen wir die Leute, die hemmungslos naschen. Dann beschimpfen wir die als Leute, die zu dick werden und so weiter. Also das ist so ein Projektionsverhältnis. Es gibt auch diesen Moment der Rechthaberei. Es gibt Leute, die immer auf der besseren Seite moralisch stehen, ja, und die das auch laut verkünden und die andere immer erziehen wollen. Und letztens und wichtigstes Moment ist, es ist auch ein Teilhabe an der Macht des Staates. Deswegen denunzieren besonders gerne Menschen, die sonst nicht so ganz viel soziale Teilhabe haben, beziehungsweise nicht viel zu sagen haben oder glauben, nicht viel zu sagen zu haben, die endlich mal dem starken Staat helfen können, aktiv zu werden und damit auch Teil dieses starken Status zu sein. Also so eine Art Kompensation der eigenen Schwäche. Das finden wir ganz oft als Hintergrund, als sozialen Hintergrund für Denunziantentum.
In Bayern hat der Innenminister Joachim Herrmann sogar dazu aufgefordert, dass Regelverstöße angezeigt werden sollen. Geht das in die richtige Richtung?
Ja, ich halte das persönlich für völlig kontraindiziert. Denn was passiert jetzt? Ich habe heute gerade im Spiegel gelesen, dass in München auch die Verordnung gilt, dass man auf einer Parkbank kein Buch lesen darf. Jetzt stellen Sie sich vor, wie viele Menschen auf Parkbänken sitzen und Bücher lesen und wie viele Menschen das zum Anlass nehmen könnten, das der Polizei zu melden. Dann gibt es einen Polizeieinsatz, vielleicht mit Gewaltanwendung, weil jemand ein Buch gelesen hat. Das ist absurd und das führt natürlich zu einer toxischen Sozialität, wie ich das nenne, also zu einer Vergiftung der sozialen Beziehungen, weil jeder jetzt auf den anderen aufpasst und guckt, und ob er sich richtig verhält im Sinne dieser neuen Verordnungen. Und viele finden sich dann auch bemüßigt, das nicht richtig Verhalten auch anzuzeigen und zu melden. Und das ist in der Tat ein schwieriges Verhältnis für offene Gesellschaften, in der ja eigentlich ein relativ hohes Toleranzgebot herrscht. Das wird im Moment unterlaufen.
Ich frage mich, wird es wirklich so weit kommen, dass wir so eine richtig schlechte Stimmung in der Bevölkerung haben und so ein Misstrauen, also dass es so wird, wie Sie es abzeichnen?
Also man muss zwei Dinge bedenken. Einerseits diese große Euphorie auch des sich gegenseitig Helfens und der Hilfsbereitschaft und der Solidarität. Das ist auch ein Phänomen, das typisch ist für solche Krisen. Auf der anderen Seite aber tatsächlich bilden sich solche Beobachtungsverhältnisse und bildet sich Vigilantentum aus. Das hängt jetzt davon ab, wie lange die Krise dauert. Denn je länger die Krise dauert und je schärfer die Verordnungen werden, desto mehr wird auch dagegen verstoßen werden, weil irgendwann die Leute es nicht mehr einsehen, keinen Spielplatz mehr zu betreten, etc. Und das ist die große Stunde der Vigilanten, die dann eben immer viel mehr zu sehen, zu beobachten und auch zu melden haben. Das heißt, je länger die Krise, desto stärker wird dieses Phänomen sichtbar, weil die Solidarität sich abschwächt. Das haben wir in vielen vorangegangenen Krisen auch gemerkt. Am Anfang ist man sehr, sehr nah beieinander und macht viel zusammen. Aber das bröckelt dann auseinander, wenn die Krise länger andauert. Dann geht es tatsächlich nicht mehr um einen gesundheitspolitischen Aspekt, sondern um einen sicherheitspolitischen und einen ordnungspolitischen. Denn Sie müssen sich vorstellen, die Polizei muss dann was tun. Und dann wird sich Widerstand gegen dieses Tun richten, weil immer mehr Leute sagen, das ist nicht okay, was ihr da tut. Das heißt, die Arbeit wird gewaltvoller oder konfliktträchtiger, sagen wir mal so. Und das, fürchte ich, wird Spuren hinterlassen in der Gesellschaft, was das Vertrauen in die Polizei und auch in den Staat anbetrifft.
Und dieses regelkonform sein und vielleicht sogar anzeigen, ist das typisch deutsch?
Das kann man nicht sagen. Also ich weiß aber, dass in allen Gesellschaften die Bereitschaft, andere zu verraten, latent da ist. Das hält sich meistens in normalen Zeiten auch relativ im Rahmen. Also es ist ein Bodensatz von Verhaltensweisen, die immer da sind. Aber interessant ist für uns in der Soziologie zu schauen, was passiert denn oder was bewirken Krisen? Und eine solche Krise hat zum Beispiel den Hintergrund, dass man nicht mehr genau weiß, wie man sich richtig verhält. Und das ist die große Stunde der Moralpolizisten, der selbsternannten. Im Übrigen interessant, ich habe jetzt eben die weibliche Form vergessen. Das ist nicht ganz unrichtig, weil es die meisten Vigilanten und die meisten Denunzianten Männer sind.
Na, dann können wir die Frauen ja rauslassen. An der Stelle. Eine Frage habe ich noch. Welche Konsequenzen hat das denn eigentlich auch für die Polizei und die Gerichte, wenn jetzt immer mehr, wie Sie sie nennen, Moralpolizisten da kommen?
Naja, zunächst mal, das wird sich alles erst noch zeigen, eine Flut von Anzeigen. Die Kriminalstatistik wird natürlich steigen. Wir werden eine Menge von Tatbeständen neu in der polizeilichen Kriminalstatistik haben, die es vorher noch gar nicht gab. Dann werden wieder alle rufen, die Kriminalität steigt. In Wirklichkeit steigen die Verhaltensweisen, die aufgrund dieser Krise jetzt zu abweichendem Verhalten gemacht worden sind. Die Gerichte werden sich von einer Anzeigeflut nicht retten können. Und man wird Verfahren finden, wie man das anschließend wieder bagatellisiert bzw. im Schnellverfahren dann aburteilt. Wie gesagt, im Moment gibt es ja diese Anbahnung von Denunziantentum noch nicht wirklich in großer Zahl. Das ist ja noch in homöopathischen Dosen erst zu beobachten. Aber es wird tatsächlich darauf ankommen, wie lange diese Krise andauert. Dann wird auch diese Anzahl derer, die andere zu verraten bereit sind, größer werden. Und dann wird auch der Arbeitsanfall größer werden. Aber möglicherweise gibt es dann auch Aufrufe aus Bayern, die sagen, Leute, zeigt euch nicht mehr gegenseitig an. Das kann ja durchaus auch sein.
Lassen wir es einfach bitte nicht so weit kommen. Raphael Bär war das. Er ist Kriminologe und Soziologe von der Hamburger Polizeiakademie. Er hat uns erklärt, warum gerade in Krisenzeiten denunziert wird. Das war's mit dieser Ausgabe vom Ab 21 Podcast. Passt auf euch auf, passt aufeinander auf, aber seid nicht unfair und immer schön negativ bleiben. Ich bin Theresa Nehm, danke fürs Klicken und Hören.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Montags bis freitags ab 21 Uhr und auf deutschlandfunknova.de.